Well, then, we would like to end by just saying thank you, and that dancing can also be sad. We hope you have a lovely week.
Through the years, you've always loved. Эхмалотчики, губчики, ветерок в голове. В Пугачевском тулупчике я иду по Москве. Не затем высока воля правды у нас, в соболях рысаках, чтоб катались двумя. Не затем врага кровь вела по дешевке, чтоб вести жемчуга руки каждой из торговки. Не зубами скрипеть, но с недолгою буду плыть, буду петь. Доном Волгою я пошлю вперед вечеровые круги. Кто со мною полет, а со мной мои други.
Sagen Sie jetzt mal bitte A.
Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell?
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
Im Folgenden dokumentieren wir als anarchistisches Radio Berlin eine Veranstaltung von Ende Gelände zum Thema Rojava, eine ökologische Revolution? Die Veranstaltung fand am 23. Juni 2017 im Aquarium in Berlin statt und bestand aus einem Podiumsgespräch mit anschließenden Fragen aus dem Publikum. Gerade letztere boten noch einmal neue Einblicke ins Thema und stellten eine gute Ergänzung zu den Äußerungen der Aktivistinnen auf dem Podium dar. In der Veranstaltungsankündigung hieß es, Rojava bzw. die Demokratische Föderation Nordsyrien hat es vor allem im Widerstand gegen den Islamischen Staat zu internationaler Berühmtheit gebracht. Das Gesellschaftsprojekt hinter den Frontlinien bleibt aber oft unbeachtet. Dabei entsteht in Nordsyrien inmitten des Bürgerkriegs ein alternativer Gesellschaftsentwurf, der wegweisend für alle sein könnte, die ein Leben jenseits von Kapitalismus und Ausbeutung anstreben. In Rojava wird versucht, nach den von Abdullah Öcalan entwickelten Ideen des demokratischen Konföderalismus eine freie Gesellschaft aufzubauen. Dabei nimmt Ökologie zusammen mit der Geschlechterbefreiung einen zentralen Stellwert ein. Anders als in den meisten Gesellschaftsentwürfen der europäischen Linken.
Okay, wir würden dann mal anfangen. Genau, schön, dass der Saal so voll geworden ist. Wir haben uns jetzt auch alle gefunden hier auf dem Podium. Genau, erstmal herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Rojava, eine ökologische Revolution. Ich bin Florian, ich bin von Ende Gelände und werde hier so ein bisschen moderieren und vielleicht erstmal noch, warum wir als Deutsch oder in Deutschland aktive Klimagerechtigkeitsbewegung überhaupt für dieses Thema interessieren. Ja, Ende Gelände ist eine Kampagne, eine überregionale Kampagne, die zivilen Ungehorsam gegen Kohle und für Klimagerechtigkeit anwendet. Und eine unserer Grundüberzeugungen ist eben, also auch wenn wir jetzt konkret gegen Kohle oder vor allem Braunkohle kämpfen, dass das Problem von Klimazerstörung, Umweltzerstörung und so weiter nicht dadurch gelöst wird, dass wir einfach technisch ein paar Dinge ändern, also Braunkohle durch Solarzellen austauschen, sondern dass es einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel braucht. Und das war, glaube ich, so ein Grund, warum wir auf das Thema gekommen sind, weil eben im demokratischen Konföderalismus Ökologie so eine zentrale Rolle spielt, genau, was für so linke Gesellschaftsentwürfe sehr, also fast ein Alleinstellungsmerkmal ist und darüber hinaus eben in Rojava versucht wird, das auch in die Praxis umzusetzen. Und genau, dieser Ansatz, die Gesellschaft grundlegend umzukrempeln und dabei der Ökologie so einen hohen Stellenwert zu geben, das hat uns fasziniert. Deshalb haben wir unsere Gäste eingeladen, die uns erklären werden, wie das in Theorie und Praxis aussieht, das Verhältnis von demokratischem Konföderalismus, Ökologie, Frauenbefreiung. Und genau, deshalb würde ich kurz mal die Referenten vorstellen. Also ganz zu meiner Rechten sitzt Michael Knapp, ist Historiker und bei der Kampagne Tatort Kurdistan aktiv. Und auf ganz links sitzt Erjan Alboga von der Ökologiebewegung Mesopotamien. Und die beiden haben zusammen mit Anja Flach ein Buch geschrieben, Revolution in Rojava. Das ist sozusagen genau ein Buch über das, was da passiert. Das liegt auch da aus. Auf dem einen Tisch kann man sich nachher sehr gerne ein Exemplar erwerben. Genau, rechts von mir sitzt Maike Nack von der Stiftung der Freien Frau in Rojava. Und das ist Lara Sommer, ist aktiv bei Ende Gelände Berlin und Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und vielleicht noch was kurz zum Raum. Das Aquarium ist ganz neu, gibt es erst seit wenigen Jahren. Und es ist ein Verein, wo Leute aus der Nachbarschaft und andere in verschiedenen Initiativen engagierte Menschen aktiv sind. Und die Idee ist, dass sozusagen der Gentrifizierung und dem Verwertungsdruck, der hier in Kreuzberg stattfindet, genau, was einem Raum entgegengesetzt wird, in dem eben emanzipatorische Politik und Kultur stattfinden kann. Genau, vielen Dank, dass wir diese Veranstaltung hier machen können. Es gibt auch so eine Spendenbox auf dem Tisch da. Also alle, die was übrig haben, sehr gerne spenden, damit dieser Raum erhalten bleiben kann. Und um die Ecke gibt es auch eine Bar, also wer noch nicht mit Getränken eingedeckt ist, kann dort auch welche bekommen. Ja, so viel hierzu und jetzt würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Genau, ich habe ja schon den demokratischen Konföderalismus erwähnt. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten das was sagt, deshalb würde ich dich, Michael, bitten, mal zu erklären, was denn dieser demokratische Konföderalismus, was sind denn die Grundlagen davon? Ein technischer Hinweis. Das Ganze wird aufgezeichnet für eine Radiosendung und dann auch ausgestrahlt. Genau, wenn beim Publikum, wenn Leute was sagen wollen, aber nicht aufgezeichnet werden wollen, sagt ihnen einfach Bescheid und dann wird es rausgeschnitten.
Okay, also demokratischer Konföderalismus, natürlich in jetzt 5 Minuten zu erklären, ist eine Herausforderung. Aber ich will's mal versuchen. Also natürlich gehen wir davon aus, Konföderalismus, Konföderation, die Organisation von, sagen wir mal, gleichberechtigten Einzelteilen sozusagen, das ist eine Konföderation. Konföderalismus bedeutet sozusagen das Zusammenarbeiten von einzelnen Räten, von einzelnen Kommunen, von einzelnen radikal-demokratischen Strukturen, das sich vernetzen, um die Gesellschaft selbst zu verwalten und selbst zu organisieren. Vielleicht, wenn wir mal ein bisschen in die Idee reingehen wollen, dann müssen wir uns angucken, was sind die Grundlagen eigentlich von dieser Ideologie oder von diesem Konzept. Das Konzept wurde entwickelt vom inhaftierten Vorsitzenden der kurdischen Arbeiterpartei oder Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, Abdullah Öcalan. Und er hat sich da sehr, sehr stark auch in einer kritischen Auseinandersetzung mit vorher einem sehr stark marxistisch-leninistisch geprägten Paradigma der PKK beschäftigt und sich sehr libertären Theoretikern, auch zum Beispiel Murray Bookchin, zugewandt. Das ist die Version, die wir natürlich auch immer wieder aus einer westlichen Perspektive sehr hören, wenn wir das Thema googeln. Ist auch richtig, aber was ganz, ganz wichtig ist, um den demokratischen Konföderalismus zu verstehen, ist, dass er sich auf eine ganz, ganz tiefe gesellschaftliche mesopotamische Tradition beruft. Also darauf beruft sozusagen, davon ausgeht, dass es in der Gesellschaft mal, als die Menschen sich sozusagen zusammengefunden haben, die ersten Menschen in Mesopotamien, die ersten Gemeinschaften gebildet haben, dass es da eben noch keine Hierarchie gab, dass es da noch keine Geschlechterhierarchie gab und dass diese Hierarchien Dinge sind, die mit Gewalt durchgesetzt worden sind, Herrschaft mit Gewalt durchgesetzt worden ist, zum Beispiel der Mensch mit Gewalt von der Natur abgetrennt worden ist. Deswegen, natürlich, sagt man im demokratischen Konföderalismus, es geht nicht darum, jetzt diesen vermeintlich idealen oder real idealen Zustand wiederherzustellen, sondern zu sagen, es gab mal einen hierarchiefreien Zustand, es gab mal einen Zustand jenseits von patriarchaler Unterdrückung und für diese Gesellschaft, für diesen Zustand, der die ganze Zeit über unterdrückt worden ist, für den kämpfen wir. Man sagt, eine Traditionslinie, was mit Gewalt niedergeschlagen worden ist, leistet kontinuierlich Widerstand durch die ganzen Aufstände, Widerstandsbewegungen, Proteste, durch die Geschichte eigentlich bis heute durch. Und das ist der Begriff, den sozusagen die kurdische Bewegung, ganz kurz gesagt, unter dem Begriff demokratische Zivilisation oder demokratische Moderne auch fasst. Und die sieht sie in einem Antagonismus oder in einem Widerspruch zur kapitalistischen Moderne, also zur kapitalistischen Gesellschaft, die eben zerstörerisch ist, die Gesellschaft in kleinste Individualeinheiten zerhackt, die gegeneinander ausgespielt werden, die praktisch so eine absolute neoliberale Konkurrenz aufbaut und Umwelt und Menschen zerstört. Und ich denke, dieser Ansatz produziert was Neues. Wir kommen ja aus einer Geschichte als radikale Linke, die hier in der BRD sozialisiert worden sind, viele von uns, kommen wir aus einer Geschichte der Teilbereichskämpfe. Wir hatten die Anti-AKW-Bewegung, wir hatten antifaschistische Bewegungen, haben diese Bewegungen auch, aber wir sehen natürlich auch immer wieder ganz deutlich, auch gerade bei Ende Gelände oder anderen Projekten, dass es um mehr geht, dass es um einen holistischen Ansatz geht, ein ökologisches Konzept ohne ohne antikapitalistisch zu sein, ohne antipatriarchal zu sein, das geht nicht. Und das ist sozusagen auch das Konzept der kurdischen Bewegung, der Ansatz sozusagen, diese ganzen Widersprüche zusammenzufassen und für eine Gesellschaft zu kämpfen, für eine emanzipatorische Gesellschaft zu kämpfen, jenseits von patriarchaler Unterdrückung und kapitalistischer Kommodifizierung, wenn wir es jetzt mal so sagen wollen.
Und vielleicht kannst du noch kurz sagen, was so die einzelnen Bestandteile sind von demokratischem Konföderalismus und was sozusagen das Verhältnis zu Staat und Nation ist?
Okay, sehr gerne, natürlich. Der demokratische Konföderalismus ist grundsätzlich ein antinationales Modell. Also nicht nur ein antinationales Modell, sondern auch ein antistaatliches Modell. Das heißt also, sowohl der Nationalstaat als auch der administrative Staat werden als etwas, was der Gesellschaft aufgezwungen wird, abgelehnt. Es geht ja, man geht ja sozusagen davon aus, dass die Gesellschaft von der Herrschaft, vom Staat erobert worden ist. Der Staat verdrängt praktisch die Gesellschaft, zieht immer mehr administrative Macht an sich. Und im demokratischen Konföderalismus geht es darum, jedes Individuum, jeden Teil der Gesellschaft, jede Identität der Gesellschaft die Fähigkeit zu geben, die Möglichkeiten zu geben, sich am politischen Prozess, am gesellschaftlichen Prozess zu beteiligen und da sozusagen Teil davon zu sein. Das Modell ist eben so eine Art, ja, wir können sagen, ein Modell, das auf Räten basiert, das auf Kommissionen basiert und auf imperativer Mandatierung basiert, aber dazu werden wir dann mehr im praktischen Teil vielleicht erzählen. Vielleicht nochmal ganz kurz, das ist ja eines der großen Missverständnisse, was immer von vielen Seiten auch wieder angeführt wird. Kurdische Freiheitsbewegung sei eine nationalistische Bewegung oder ähnliches. Nee, es ist eine Bewegung, die lehnt den Nationalstaat wirklich radikal ab, weil sie sagt, der Nationalstaat ist etwas, was in der Geschichte, und schauen wir uns den syrischen Nationalstaat, den türkischen Nationalstaat, was der Nationalstaat im Mittleren Osten oder in Europa angerichtet hat, schauen wir uns das an, dann sagen die, nein, der Nationalstaat ist etwas, was automatisch das Potenzial zum Genozid in sich trägt. Und deswegen bekämpfen wir natürlich das nationalstaatliche Modell.
Kurze Antwort. Aber wir machen nachher auch noch eine Frage.
Gut. Okay, die Alternative ist ein Rätemodell, eine Selbstorganisierung der Gesellschaft, wie wir uns das gleich in Rojava anschauen werden. Wir haben jetzt hier einen theoretischen Einstieg gewählt. Ich denke, es wird sehr viel klarer werden, wenn wir über die Praxis in Rojava dann auch reden werden.
Okay, dann machen wir mal weiter. Abdullah Öcalan hat gesagt, eine befreite Gesellschaft ist eine ökologische Gesellschaft. Erjan, woher kommt das, dass Ökologie dermaßen zentral ist in dem theoretischen Konzept demokratischer Konföderalismus?
Ein, zwei, drei, ja. Erstmal hallo an alle. Das Paradigma des demokratischen Konföderalismus sagt ja, wir wollen eine demokratische, ökologische und frauenbefreite bzw. geschlechterbefreite Gesellschaft haben. Die Betonung ökologisch hat viele von uns auch selbst, also die in der Bewegung lange drin sind, positiv überrascht. Das kommt daher, dass ich denke, dass die Kurdinnen und Kurden als Gesellschaft oder als Bevölkerung vom Kapitalismus nicht so umfassend eingenommen und verwaltet sind. Dass in der Gesellschaft der Kurdinnen und Kurden solidarische Formen von Miteinander ein bisschen noch da waren, also mehr auf jeden Fall als hier in Europa und auch mehr im Vergleich zu Türken und Türkinnen. Die Kurdinnen und Kurden, der Kapitalismus kam spät, in den 50er Jahren, relativ spät. Ist es auch so, dass die Kurdinnen und Kurden keine starke Affinität zum Staat selbst haben. Der Staat ist für sie nichts Positives, sie identifizieren sich nicht mit dem Staat, sie haben sich arrangiert in der Geschichte durch die Unterdrückung, aber Staat, Polizei, Militär war was immer etwas Unterdrückerisches und Fremdes. So habe ich das auch als Kind aufgenommen. Ökologie, sage ich mal, vervollständigt die anderen beiden Standsäulen Demokratie und Geschlechterbefreiung. Wenn wir Demokratie und Geschlechterbefreiung durchgehend zu Ende denken, würden wir auch zu den Betonungen kommen, die Ökologie aussagen soll. Was sagt zum Beispiel Ökologie aus? Erstmals, dass alle Bereiche des Lebens aus einer kritischen Perspektive betrachtet werden soll. Kritisch heißt den Schutz der Natur, um das solidarische Miteinander, um die Befreiung und Emanzipation. Konkret heißt das unter anderem die Wirtschaft neu strukturieren, regional solidarisch, an den wirklichen oder grundlegenderen Bedürfnissen orientiert, das Kommunale hervorheben, zu den kommunalen Strukturen oder solidarischen Strukturen würde ich noch sagen, dass bis weit in die 80er Jahren hinein in den ländlichen Gebieten von Kurdistan und auch in vielen Stadtteilen sich Menschen doch sehr unterstützt haben. Ein Beispiel, dass wenn jemand ein Haus gebaut hat, dann alle im Dorf mitgeholfen waren. Das war eine Selbstverständlichkeit. Nun, diese Aspekte, die, wenn wir die uns dann ansehen, heißt das, es darf nicht antikapitalistisch sein, was wir wollen, sonst können wir diese Ziele nicht vervollständigen. Das wurde betont. Nochmal was Grundlegendes, was ich noch hinzufügen würde, ist, wir betrachten die Natur als unseren Körper. Wir sind Teil der Natur. Wir entnehmen alles aus der Natur. Das ist uns in den Städten jetzt meistens weniger bewusst, auch wenn wir das mal irgendwo lesen. Das leben wir nicht so sehr. Die Natur ist die Quelle des Lebens immer gewesen, aber auch der Kultur. Die Kultur, die wir haben, war über die Jahrhunderte, Tausende oder Millionen noch näher an der Natur orientiert. Identität damit auch, immer noch. Auch das spirituelle Leben, das Metaphysische bezieht sich auch sehr stark auf die Natur. Industrialisierung, Urbanisierung wirken dem in dem Sinne entgegen und sind in der Form, wie sie durchgeführt wurden und werden, ein Verrat an dieser Natur, an uns eigentlich selbst, durch die Entfremdung, die wir erleben. Mit der Ökologie, der Betonung der Ökologie und insgesamt geht es natürlich um den, um Kampf. Es ist ein Kampf um das Bewusstsein. Im Endeffekt geht es dann darum, die Menschen, die über die Jahrhunderte in ihrem Bewusstsein verändert wurden. Es geht um die Köpfe der Menschen, um die Überwindung, Kritik und Überwindung der kapitalistischen Mentalität.
Vielen Dank. Das Mikro funktioniert nicht. Naja, wir haben ja zum Glück zwei. Sozusagen der dritte Bestandteil wurde ja schon gesagt, ist eben die Frauenbefreiung oder Geschlechtergerechtigkeit. Maike, ich glaube, wenn es um Rojava geht, die Bilder, die die allermeisten Leute vor Augen haben, sind eben sozusagen die Kämpferin der YPG, sozusagen als quasi Gegenbild, Gegenpol zum IS. Also es ist auch fast schon klischeehaft, diese Gegenüberstellung. Aber jetzt gibt es ja wesentlich tiefer gehendere Gedanken hinter als so ein plakatives Gut und Böse. Was ist die Stellung von Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit im demokratischen Konföderalismus? Und gibt es Verbindungen zur ökologischen Frage? Also würdest du sagen, es gibt eine Verknüpfung von Naturausbeutung und Patriarchat?
Ja, auch erstmal hallo an alle. Ich freue mich heute mit euch diesen Abend teilen zu können. Ich freue mich nachher auch auf eure Fragen. Ja, auf jeden Fall gibt es eine sehr enge Verbindung, das, was Michel und Erjan jetzt schon erzählt haben. Also es geht natürlich im Prinzip darum, dass halt in allen Bereichen eigentlich vier Kategorien überwunden werden. Und die stärkste Kraft zu der Überwindung ist eben die Selbstorganisierung von Frauen, weil die das beste Bewusstsein dafür haben, wie eigentlich gesellschaftlicher Aufbau stattfinden kann. Also sowohl in ihrer biologischen Rolle, aber als auch in ihrer historischen Rolle. Und insofern ist es halt so, dass vier Hauptkategorien eigentlich überwinden werden müssen, die zu Unterdrückung führen oder zu Ausbeutung führen. Das sind sowohl also nationale Unterdrückung, das ist Unterdrückung aufgrund von Klasse, das ist Unterdrückung aufgrund von Religion, wenn man historisch zurückgeht. Aber die erste große Unterdrückung hat eben mit der Unterdrückung der Frau stattgefunden, als eben die ersten patriarchalen Strukturen entstanden sind. Das heißt, kurz nach dem Neolithikum mit Beginn der sumerischen Herrschaft hat das stattgefunden. Und das, was halt in Rojava jetzt aufgebaut wird, ist genau sozusagen auch die Zurückverfolgung dessen, wie die verschiedenen Herrschaftsstrukturen aufgebaut worden sind, was auch der Widerstandskampf dagegen gewesen ist. Historisch dazu hat eine sehr starke, also gibt es eine sehr große Bewegung, die eben auch eine umfangreiche Recherche dazu macht. Das nennt sich Genealogie. Das ist eine ist etwas, was in Rojava überall gelehrt wird, beziehungsweise auch miteinander gemeinsam sich auf die Suche gemacht wird, eben Recherche zu machen. Es geht darum, Erjan hatte das schon ein bisschen anklingen lassen, es geht halt darum, die Geschichte nochmal neu zu bewerten, genau anhand dieser Stränge der demokratischen Moderne, also wo haben diese demokratischen Widerstandskämpfe, wo haben die Widerstandskämpfe der Gesellschaft eben gegen die unterschiedlichen Konzepte von Unterdrückung und Ausbeutung stattgefunden? Wenn man jetzt von der Kategorie der Frau ausgeht, geht es halt darum, erstmal auch zu gucken, was bedeuten eigentlich Frauen für die Gesellschaft? Also Frauen werden in der kurdischen Bewegung erstmal als die Lebensgebenden bezeichnet. Alle kennen oder die meisten von euch kennen sicherlich den Slogan Jinjian Azadi, also die Frau ist das Leben und auch die Freiheit. Und davon ausgehend findet eben auch in Rojava eine Neuorganisierung statt. Alle Organisierungsstrukturen, die es in Rojava gibt, von der Kommune über die Räte und dann eben über die übergeordneten Strukturen, wie zum Beispiel die kantonalen Räte und dann jetzt in demnächst auch die der Föderation Nordsyrien, organisieren sich erstmal autonom als Frauenbewegung und eben gehen dann geschlossen in die gemischten Strukturen rein, weil einfach festgestellt wurde über die autonome Frauenorganisierung eine bessere Analyse von den neuen Impulsen für einen Machtaufbau oder auch ja unethisches Verhalten, was eigentlich als ein Angriff auf die Gesellschaft auch verstanden wird, gesehen wird. So viel zur Struktur. Was hat das Ganze mit Feminismus zu tun? Die feministische Bewegung ist sicherlich eine der größten und auch größten Bewegungen und auch eine der Bewegungen, die am meisten sich mit Patriarchat theoretisch auseinandergesetzt hat. Das heißt, sie ist für die kurdische Frauenbewegung natürlich sehr wichtig, auch also sowohl in Theorie als auch in Praxis eine sehr wichtige Grundlage. Sie bezieht sich auch viel auf die Kämpfe und lernt einfach sehr viel aus den Erfahrungen der feministischen Bewegung, versteht sich aber selber als eine Bewegung, die im Mittleren Osten entstanden ist, also keine europäische Bewegung. Der Feminismus ist hauptsächlich was eben im Mittleren Osten entstanden ist, im Westen entstanden ist und Insofern findet da auch gerade im Moment sehr spannend, finde ich, so ein neues Zusammenwachsen nochmal statt von Frauenbewegungen weltweit, also sowohl die sich als feministisch bezeichnen, als auch anderen Frauenbewegungen. Ich denke, was halt wichtig ist für die kurdische Frauenbewegung, also die Grundlage für alles, was aus der kurdischen Frauen, aus der kurdischen Bewegung heraus organisiert wird, ist eben auch der Schwur dazu, den Kampf so zu organisieren, dass eben die Befreiung als Frau, die Befreiung vom Patriarchat und die Befreiung auch als Mensch stattfindet. Das heißt, in allen Arbeiten findet eben genau diese Entschlossenheit auch statt. Das, denke ich, ist etwas sehr Wichtiges. Aber es geht noch einen Schritt weiter als das, was der Feminismus in seiner Praxis erreicht hat. Und zwar geht es eben darum, die ganze Gesellschaft von patriarchaler Mentalität zu befreien. Also das heißt, nicht nur eine befreite Frauen Community zu erreichen, sondern die ganze Gesellschaft von patriarchaler Denkweise zu befreien. Und dazu gehören eben genau diese Kategorien, von denen die Freunde gerade auch schon gesprochen haben. Habe ich was vergessen?
Und das ist dann auch die Umwelt, die sozusagen, oder die Natur, die von patriarchaler Mentalität.
Genau, also die patriarchale Mentalität hat ja damit begonnen, dass sich das ist jetzt auch schon kapitalistische Wirtschaftstheorie, angefangen hat ja, einer der ersten Ausbeutungsschritte war ja zu sagen, dass man halt nicht mehr eine Versorgungsökonomie entwickelt, sondern eben auch eine Ausbeutungs- oder also eine kapitalistische Ökonomie entwickelt. Das heißt, es geht um Mehrwert, es geht um Reichtümer anhäufen, es geht um auch Ausbeutung sowohl von anderen Menschen als auch von der Natur, wobei wir das halt einheitlich bezeichnen, also wir da beides als Natur definieren. Deswegen ist der erste große Angriff sowohl auf die Frau, aber eben auch auf das Lebensentstehende und damit eben auf die Natur.
Okay. Danke. Genau, so jetzt machen wir einen großen Sprung und zwar zurück nach Deutschland. Lara, genau, du bist bei Ende Gelände aktiv in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Was ist euer Kampf und was ist euer Anliegen?
Vielleicht vorneweg, ich freue mich voll, dass ich hier bin und dass ich hier auf dem gleichen Podium sitze, heißt jetzt nicht, dass wir Ende Gelände quasi auf die gleiche Stufe heben wollen mit Rojava. Also so weit sind wir natürlich leider noch nicht. Aber ich hoffe einfach, dass ich ganz viel lernen kann heute, so wie wir alle auch. Genau, also vielleicht ganz kurz für alle, die irgendwie bisher nur so weiße Menschen kennen, die in Anzügen in Kohlegruben rennen, also so zur Kontextualisierung. Die Klimagerechtigkeitsbewegung, das, was sichtbar war von ihr anfangs, war irgendwie stark so international ausgerichtet, also globales Problem. Und es gibt diese internationalen Klimakonferenzen und dort rennen alle hin und gucken, versuchen sozusagen, dass von dort Lösungen entstehen. Und dann wurde eben immer klarer, also irgendwie spätestens in Kopenhagen 2009, dass eben von diesen internationalen Konferenzen die Lösungen nicht kommen werden. Und dann hat quasi so ein bisschen so eine Rückbesinnung stattgefunden auf die lokalen Kämpfe, die eigentlich auch die ganze Zeit schon stattgefunden haben, also gegen Umweltzerstörung, Energiearmut und so weiter. Aber nach 2009 sozusagen gab es dann so den, sag ich mal, Gegentrend, dorthin zu gehen, wo Klimawandel konkret produziert wird. Und das war eben der Beginn von so einer Bewegung von Klimacamps. Und die gibt es halt inzwischen eigentlich überall in Europa. Also jetzt gerade, während wir hier sitzen, gibt es halt ein Klimacamp in Tschechien und eins in Amsterdam. Genau, und in Deutschland wurde dann sozusagen geguckt, was ist hier das größte Problem und für den Klimawandel und für bezüglich Umweltzerstörung. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Also Deutschland ist halt weltweit das Land, was am meisten Braunkohle produziert. Und Braunkohle ist halt auch noch die allerineffizienteste Art der Energiegewinnung, also besonders dreckig und auch besonders schädlich für die Umwelt, für den Menschen. In Deutschland sind es eben vor allem drei Regionen, in denen Braunkohle immer noch abgebaggert wird, im Rheinland und in der Lausitz und so in der Nähe von Leipzig. Und dann gab es eben Klimacamps, wo Menschen sich getroffen haben, es gab Workshops, es gab Vernetzungen und es wurde eben sich ausgetauscht über, also so auf der lokalen Ebene. Naja, und 2015 gab es dann die erste Massenaktion zivilen Ungehorsams, also sozusagen die Geburtsstunde von Ende Gelände, wo eben Leute im Rheinland, im größten Tagebau in Garzweiler, reingegangen sind, um konkret diese Abbaggerung, also das findet halt im offenen Tagebau statt, die Braunkohle wird abgebaggert, dafür wird halt vorher alles, was sozusagen über der Braunkohle liegt, abgebaggert. Es entstehen riesige Krater, es sieht ein bisschen aus wie so eine Mondlandschaft. Dörfer werden dafür halt zerstört, Menschen verlieren ihre Heimat. Dort wurde eben hingegangen in diesem Tagebau Garzweiler und Leute haben sich vor die Bagger gestellt, haben gesagt, mit unseren Körpern stoppen wir hier diese Umweltzerstörung, wo halt quasi ständig CO2 produziert wird. Da haben sich 1500 Leute daran beteiligt. Das war damals schon eine quasi internationale Bewegung, eben europaweit vernetzt. Genau, letztes Jahr, 2016, waren wir dann in der Lausitz, haben da mit 4000 Menschen 24 Stunden lang Braunkohleinfrastruktur blockiert, haben eben dafür gesorgt, dass ein Kraftwerk, was da Braunkohle verfeuert, gedrosselt werden musste. Genau, also ich würde sagen, kurz zusammengefasst hat also Ende Gelände, was eben als ein Teil von der Klimagerechtigkeitsbewegung ja nur ist, so zwei Säulen vor allem, also dieses konkrete Blockieren, zivilen Ungehorsam leisten und sich auch dem Staat entgegenstellen, der ja sich auch immer wieder eben zeigt als Interessensvertretung vom Kapitalinteresse von den Konzernen, also was wir dann 2015 gesehen haben, als halt die Polizei vom Sicherheitsdienst von RWE in die Grube gefahren wurde mit deren Autos, um dann die Aktivistinnen aufzuhalten. Zivilen Ungehorsam leisten, sich dagegen stellen, gegen diese staatliche Ordnung konkret blockieren, aber eben auch auf diesen Klimacamps zusammenkommen, sich vernetzen, voneinander lernen und Alternativen leben. Genau, und da sind wir aber auch immer noch auf der Suche sozusagen, wie das endgültig aussehen kann.
Okay, vielen Dank. Was ich glaube, was sozusagen an Rojava auch mit das Spannendste ist, nicht nur, dass der demokratische Konföderalismus inspirierende Theorie ist, Ökologie ins Zentrum stellt und so weiter, sondern dass da tatsächlich auch unter sehr schwierigen oder auch schrecklichen Bedingungen, ich meine, es ist ein brutaler Bürgerkrieg, sozusagen aber trotzdem der Versuch gemacht wird, konkret umzusetzen, was heißt das, eine befreite Gesellschaft aufzubauen. Vorhin kam ja schon die Frage auf, was die Alternative. Michael, du hast ja schon vorhin gesagt, was der demokratische Konföderalismus in der Theorie ist. Was ist er denn in der Praxis? Oder was wird versucht, ihn in der Praxis sein zu lassen?
Ja, also wir müssen uns vorstellen, das ist erstmal kein, das ist ein sich entwickelndes System. Das ist kein Endzustand, sondern das ist ein System, was sich seit langer, langer Zeit eigentlich in der Gesellschaft entwickelt und eben auf diese gesellschaftliche Basis stützt, auf diese historische Basis stützt, nämlich auch dem kommunalen Leben. Erjan hat ja vorhin auch schon betont, sozusagen, dass gerade im Mittleren Osten, gerade in Kurdistan eben die Situation so ist, dass sich der Kapitalismus noch nicht so stark in der Gesellschaft verankert hat. Das heißt also, die Gesellschaft kommunaler ist. Diese Kommunalität kann repressiv sein, diese Kommunalität kann aber auch emanzipatorisch sein. Und in Rojava sozusagen, oder die kurdische Bewegung grundsätzlich versucht, genau auf dieser Kommunalität, auf dieser Kollektivität aufzubauen und die Leute sozusagen sich zu ermutigen und zu unterstützen, dabei sich selbst zu organisieren, sich selbst in Räten zu organisieren, sich selbst in Selbstverwaltungsstrukturen zu organisieren. Das ist ein Prozess, der geht schon, ja, wir haben schon sehr, sehr lange Rätestrukturen in der Illegalität, sowohl in Nordkurdistan als auch in Rojava, als auch in Syrien. Aber mit der Revolution in Rojava ist es dann sozusagen an die Öffentlichkeit getreten, diese Selbstverwaltungsstruktur. Und natürlich hat sich erstmal verbreitet. Was ist das? Wie funktioniert das eigentlich, wenn wir uns fragen? Naja, die kleinste Einheit von so einer Struktur ist praktisch die Kommune. Idealerweise besteht eine Kommune aus wenigen Haushalten, zwischen 150 und 170 Haushalten. Das können aber auch viel, viel weniger sein noch. Je mehr Kommunen es gibt, desto besser. Es gibt etwa 4000 Kommunen im Moment in Rojava. Und Kommunen sind sozusagen die Einheit, wo sich jede in der Straße, jeder daran beteiligen kann und darin sprechen kann, sich organisieren kann. Praktisch jeder Haushalt repräsentiert sich selbst. Das heißt, die Kommune ist eigentlich, und das ist der Unterschied zu einem staatlichen System zum Beispiel, die Frage, die Kommune ist eigentlich das höchste Instrument in dem System. Ja? Also die ganz breite Basis von Kommunen stellt sozusagen das mit der meisten, ja, das stärkste Instrument eigentlich in dem System dar. Denn die Kommune, praktisch erstmal ist sie natürlich mit Geschlechterquoten eingeteilt, also ohne 40% Einhaltung der Geschlechterquote ist eine Kommune nicht entscheidungsfähig. Hat ein Modell der Co-Vorsitzenden natürlich, die aus der Kommune gewählt werden, also mindestens ein Mann und eine Frau sind sozusagen die Co-Vorsitzenden von einer Kommune. Die regeln wirklich alle Aufgaben oder die meisten Aufgaben, die jetzt in der Straße anfangen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Kommune vom Kotti wären, dann müssten wir natürlich jetzt Kommissionen bilden, Kommissionen zum Thema, ja, wenn der Kotti jetzt in Kamischlo liegt, aber hier auch Kommissionen für Sicherheit, Kommissionen für Gerechtigkeit, für Versöhnung, für Konfliktlösung, können wir sagen, Kommissionen für Ökologie, und natürlich auch Kommissionen, die sich mit gesundheitlichen Fragen auseinandersetzen, mit Infrastruktur auseinandersetzen und vor allem auch mit Ökonomie auseinandersetzen. Das Modell in Rojava der Ökonomie ist nämlich ein Modell der gesellschaftlichen Ökonomie. Das heißt also, die Ökonomie, nur ganz, ganz kurz gesagt, basiert letzten Endes auf Kooperativen und auf Land oder Unternehmen, Betriebe, kann man sagen, Kleinstbetriebe sind es eigentlich, es gibt keine Großindustrie in Rojava, die eben dann im Gemeinschaftsbesitz sind und die praktisch nicht nur jetzt einer kleinen Gemeinschaft gehören, sondern sozusagen gesellschaftlich sind, also der Gesellschaft gehören. Im Gegensatz zur Verstaatlichung heißt es, dass zum Beispiel kein großer Plan für die Wirtschaft, also es ist keine Planwirtschaft, sondern es ist eine Bedürfniswirtschaft, die dort angestrebt wird zu realisieren. Das heißt also, dass sich die Kommunen dann untereinander praktisch kommunizieren nach den Bedarfen. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich ganz schön kompliziert, wenn sich die Kommunen untereinander verständigen sollen. Es gibt natürlich in Städten größere Anliegen, es gibt Großstädte, es gibt alles. Das heißt also, was passiert? Und da kommt eben der Begriff, den wir vorhin so abstrakt eingeführt haben, des Konföderalismus ins Spiel. Das heißt also, es gibt Ebenen, es gibt Stadtteilräte, es gibt erstmal Räte aus 10 Kommunen, aus Vertreterinnen und Vertretern von 10 Kommunen, es gibt Stadtteilräte, es gibt Regionalräte und so weiter, und die natürlich imperativ mandatiert sind, das heißt, die Leute können jederzeit zurückgerufen werden, wenn sie die Haltung der Position der Kommunen nicht vertreten oder der Räte nicht vertreten. Und so wird praktisch dieses nichtstaatliche Modell in Rojava aufgebaut, kann man sagen, in der Praxis.
Okay. Dankeschön. Genau, Erjan, sozusagen über die Ökologie in der Theorie haben wir ja schon gesprochen. Du hast auch ein paar Bilder mitgebracht. Wie sieht es denn mit der Ökologie in Rojava aus?
Ja, hallo nochmal. Es gibt einen Vortrag und einige Bilder. Ich war jetzt bis vor 2,5 Monaten dort. Ich orientiere mich ein bisschen an Fragen, die ihr gestellt habt. Ich selbst erstmal noch zu mir. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber ich habe auch viele Jahre in Nordkurdistan gelebt und dort bin ich aktiv in der Ökologiebewegung Mesopotamiens, die es seit 6 Jahren gibt, aber erst seit 2,5 Jahren wirklich aktiv ist. Im Sinne von dem, was auch Michael gesagt hat, ist unsere Ökologiebewegung Mesopotamiens Teil von dem sogenannten Demokratischen Gesellschaftskongress, was so ein Schirm ist von allen Bewegungen, die sich, sag ich mal, im Rahmen des kurdischen Freiheitsbewegung verstehen oder demokratisch und links. In Nordkurdistan gibt es seit 20 Jahren, knapp 20 Jahren, Bewegungen, Proteste gegen zerstörerische, ausbeuterische Projekte, vor allem Talsperren, aber inzwischen auch viele weitere Projekte. Es gibt also ein bisschen schon eine Vergangenheit von Widerstand gegen Projekte des Staates und der Unternehmen. 2011, als die Revolution in Rojava losging, war das für Rojava nicht der Fall. Es war ein viel repressiveres System, viel weniger Freiheiten. Das sogenannte ökologische Bewusstsein dort war jetzt schwach, würde ich sagen. Es wurde im kleineren Kreis diskutiert, und zwar von der PED, also der Partei der Demokratischen Einheit, die vor allem dieses Konzept dort vorangebracht hat und vergesellschaftet hat. Aber in Rojava haben wir auch noch keinen eigenen organisierten ökologischen Bereich oder Bewegung. Es gibt einige Vereine, die jetzt in dem Sinne wirken oder so, Menschen, die was anstoßen. Aber vor allem gibt es Menschen oder also sehr viele Menschen, die in verschiedenen Bewegungen in Rojava Ökologie diskutieren. Dazu gehört natürlich vor allem die Frauenbewegung, aber auch die Wirtschaftsbewegung. Diejenigen Menschen, die zu Städten, Urbanisierung, Siedlungen und sowas arbeiten, im Gesundheitsbereich. Also überall da ist die Ökologie ein Thema, ein elementares Thema. Es wird jetzt nicht beiseite geschoben. Allerdings wird jetzt in den letzten ein, zwei Jahren vor allem geäußert, okay, wir müssen das Thema stärker vorantreiben. Jetzt seit zwei Jahren, ich will nicht sagen, die Lage hat sich stabilisiert, aber der IS ist weit zurückgeschlagen. Viele Territorien sind befreit. Neue Möglichkeiten ergeben sich jetzt. Und immer mehr Menschen leben da und verschiedene Bedürfnisse und werden immer mehr geäußert. Gewisse Widersprüche, Diskussionen werden jetzt offener diskutiert. Der Bedarf ist geäußert worden. Als ich Anfang des Jahres dort war, haben viele natürlich gefragt, was ich so tue. Ich sagte, ich bin vor allem der Ökologiebewegung Nordkurdistan aktiv. Meistens kam dann die Antwort, ja, das müssen wir hier eigentlich auch vorantreiben. Die Ökologie oder ein ökologisches Leben ist ein großes Thema in drei Bereichen. Im Wirtschaftsbereich, in der sogenannten Siedlungspolitik und in der Frauenbewegung. Die anderen thematisieren das auch, aber jetzt weniger. So, nochmal eins zurück. Geht das? Ja. Also, nochmal ganz kurz, um Rojava zu verstehen, es ist ganz flach und die ganze Landschaft ist zu einer Monokultur umfunktioniert worden vom syrischen Staat, und das hat er recht erfolgreich gemacht. Und was halt dann die Folgen sind, könnt ihr euch ja vorstellen, wenige Produkte und ganz viel produziert. Also Rojava wurde als ein Kornkammer gesehen, und außerdem liegt so knapp die Hälfte des syrischen Erdöls. Aber es ist auch die ärmste Region gewesen. Viele Menschen sind ausgewandert, sind ein wichtiger Teil der Arbeiterklasse von Syrien gewesen und so weiter. Nächstes Bild. Ich will erstmal zu den Herausforderungen oder Limitierungen von Rojava sprechen, vor allem aus ökologischer Sicht oder wenn es um die Wirtschaft geht oder um die Reorganisierung des Lebens, um die Entwicklung des demokratischen Grundföderalismus. Erstens haben wir das Embargo. Embargo aller Staaten und politischen Kräfte um Rojava herum. Das Embargo ist ein Embargo, was Abhängigkeit schaffen soll. Es ist nicht immer ein 100%iges Embargo. Die Türkei übt ein 100%iges Embargo aus, aber die anderen Kräfte zeitweise 100%ig. Und da geht es immer darum, Abhängigkeit zu schaffen oder Rojava als einen Markt für ihre Endprodukte zu sehen. Zweite Herausforderung ist der Krieg. Der Krieg, der ganz viele Ressourcen verschlingt. Natürlich hat Rojava, gibt es gewisse Einnahmen, vor allem durch den Dieselverkauf, aber die gehen zumeist an den Krieg. Und das Geld könnte man natürlich viel besser eigentlich anlegen, aber wenn die Revolution nicht verteidigt wird, ist alles zerschlagen. Die dritte Einschränkung ist die Wasserkrise und das Bild hier bezieht sich darauf. Die roten Gebiete sind Gebiete, wo die Grundwasserressourcen weitgehend aufgebraucht sind, auch in Syrien, Rojava, Türkei, Kurdistan und so weiter. Es ist eine Folge der Landwirtschaftspolitik dort, aber auch eine Folge der Klimaveränderung. Diese Regierung spürt die Klimaveränderung besonders stark. Der Niederschlag ging zum Durchschnitt, glaube ich, 20% zurück. Das ist, was gesagt wurde. Außerdem kommt hinzu, dass die Türkei die Zuflüsse oder die Flüsse, die aus, sage ich mal, soweit es geht, als Waffe einsetzt durch die bestehenden Stauseen. Man denke an vor allem an den Euphrat, aber es gibt auch kleinere Flüsse. Es ist so, dass alle Flüsse aus Nordkurdistan in Richtung Rojava fließen. Das ist so die geografischen Gegebenheiten. Eine weitere Einschränkung, bitte? Es gibt noch eine Karte, glaube ich. Ja, die kommt noch. Kommt noch. Ich muss es zeigen. Okay. Ja, hier ist eine Karte. Das ist von Syrien. Rojava, das Gelbe ist Rojava plus weitere Gebiete im Nordsyrien. So ungefähr im Norden Syriens, sagen wir es so. Es gibt noch eine weitere Einschränkung, Zerstörung von Infrastruktur. Es gibt ein Bild, weiter. Noch eins. Ja, hier haben wir eine sag ich mal, große Fabrikhalle besucht. Hier wurden früher landwirtschaftliche Maschinen repariert, aber das wurde alles zerstört und von, glaube ich, der Al-Nusra hier alles gestohlen. So sieht das in manchen Stellen aus. Nicht alles ist zerschlagen, aber so einiges. Dann kommt da sehr wichtig die zentralistische Wirtschaftsordnung, die ich genannt habe. Das wirkt sich in dem Sinne aus, dass wir Monokultur haben, dass lokale Wirtschaftskreisläufe weitgehend zerschlagen sind, dass die lokale Produktionskultur zu einem erheblichen Teil verloren gegangen ist. Ein Beispiel, es wird ganz viel in Rojava Weizen produziert, der syrische Staat hat diesen Weizen genommen, verkauft und billigen Weizen im Ausland eingekauft und dem hat er ganz günstig Brot produziert. In jeder Stadt gibt es eine große Brotfabrik, das Brot wird subventioniert und deshalb produziert niemand, auch nicht auf dem Land mehr, das eigene Brot. Also das ist viel verloren gegangen. Es geht ja nicht nur um das Brot selbst und was damit zusammenhängt. Das ist ein Beispiel und der Staat hat alles, er ist da nicht sehr neoliberal ausgeprägt gewesen, Tendenzen gab es oder die Entwicklung ab 2000 waren in dieser Richtung, aber er hat alles sehr zentralistisch organisiert und das hat natürlich so bei den Menschen eine Form von Lebenskultur geschaffen, wo gesagt wurde, der Staat regelt das schon, die Menschen haben wenig im Leben selbst organisiert. Machen wir weiter. Eigentlich ein bisschen zurück. Zurück. Eins nochmal zurück. Okay. Hier sehen wir einen Fluss, der kein Wasser mehr hat, aber man sieht drumherum die landwirtschaftlichen Flächen. Nächstes Bild. Das waren mal Bewässerungsstrukturen, die funktionieren nicht mehr. Nächstes Bild. Ja, stopp. Bei der Landwirtschaft ist es so, Ziel ist, ich sagte, es wird ganz viel Weizen, Olivenöl und Baumwolle wurde produziert. Ziel ist Selbstversorgung. Also soweit es geht, möglich sich selbst zu versorgen. Das heißt, eine agrarische Vielfalt wiederherstellen. Dem sind natürlich Grenzen gesetzt. Es sind alles vor allem Kleinbauern.